Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe in 2023 von Echtgeld TV und zu einem bei euch besonders beliebten Format. Diese Aktien stiegen immer, haben wir schon ein paar Mal gemacht und haben euch gezeigt, Aktien, die in den letzten 10 Jahren jeweils am Ende des Jahres mit einer positiven Gesamtrendite aufgewartet haben. Und was soll man sagen? Diese Aktien schlagen dann auch regelmäßig den MSCI World und haben in den vergangenen Jahren eine ansehnliche Outperformance generiert. Und diese Outperformance beträgt ein Drittel. Wie das Ganze funktioniert, welche Unternehmen dieses Jahr dabei sind, welche Aktien wir uns ausgesucht haben und natürlich auch, wie das mit der Outperformance funktioniert. Das erklären wir euch in den nächsten 380 Minuten. Ungefähr so lange wird es zwar nicht dauern, aber ich muss ein bisschen bei den Ankündigungen jetzt mal auch so aufpassen, dass wir wirklich weniger Zeit brauchen, als ich in den Raum stelle. Und 380 Minuten werden es heute definitiv nicht. Auch nicht, wenn der Disclaimer extra lang angesprochen werden sollte, was er aber nicht wird. Aber sein muss er natürlich trotzdem, Christian.
Tja, ja, das gab früher mal Der Preis ist heiß mit Harry Weinfurt. Da galt immer die Devise, schätzen Sie, aber nicht überbieten. Und ich glaube also mit den 380 Minuten bist du auf der sicheren Seite. Wichtig auch heute der Hinweis, alles was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute im Speziellen zu 5 Dauerläuferaktien. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es in Form der Auswahllisten zu dieser Auswertung wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und natürlich mit dabei auch in diesem Jahr wieder unser Hauptsponsor, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, der Scalable Broker, wo wir uns für den Depottyp Prime Broker entschieden haben, 2,99 im Monat im 12-Monats-Abo zahlen und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. Über 2000 ETFs, über 7000 einzelne Aktien und natürlich auch alle Titel, die wir euch in der heutigen Sendung vorstellen, auch wenn der eine oder andere Name dabei vielleicht ein bisschen exotisch sein wird.
Ja, denkt vor allen Dingen auch daran, dass es ein umfangreiches Sparplanangebot gibt, das ihr gerade zum Jahresanfang ruhig nochmal neu justieren könnt, wo ihr euch eure ETF, eure Fonds und vor allen Dingen auch eure Aktien aussuchen könntet. Vielleicht kriegt ihr heute ein paar Anregungen mit bei den Aktien, die immer gestiegen sind in den letzten 10 Jahren. Und damit steigen wir jetzt ein bei dem Thema, was wir schon mehrere Male zum Jahresanfang hatten und wo wir euch Aktien zeigen, die in den letzten 10 Jahren es jedes Jahr geschafft haben, mit Anrechnung der Dividenden einen positiven Total Return zu machen. Und das Vorgehen dabei, naja, das ist ein bisschen langwieriger und von daher wieder entsprechend aufbereitet. Zunächst mal gibt es ein Gesamtuniversum der in Frage kommenden Wertpapiere. Wir suchen Aktien, die also positiv abgeschnitten haben, aber wir suchen eben in einem reduzierten Umfeld. Und zwar bei Aktien, bei Vorzugsaktien, bei Royalty Trust und bei REITs. Und da gibt es in diesem Jahr 237.944 Wertpapiere. So, damit fängt's mal an. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass wir noch ein bisschen weiter einschränken. Wir sagen nämlich als nächstes, die Notiz dieser Wertpapiere darf nur in Nordamerika, in Europa und in Teilen Asia Pacifics laufen, hat einfach da den Hintergrund, dass man bei einigen Sachen da ein bisschen ungenauer das Ganze sieht, ein bisschen auch Probleme hat bei der Datenaggregation, ein bisschen auch Probleme hat, wie man die eigentlich handeln können soll. Aber bei den 34.076 Werten, die übrig bleiben, ist immer noch genug dabei, was einen zur Analyse bemüßigt und wo man weiterkommen kann. Nun gut, dann müssen wir natürlich auch noch die Unternehmen ausschließen, die vor 10 Jahren die Echtgeld TV Basiskriterien nicht erfüllt haben. wir machen hier nicht 100 Millionen Euro, sondern 100 Millionen Dollar, weil es in der Einstellung einfach geht. Der 31.12.2012 dient da als Basisdatum und an diesem Tag waren es 7.951 Unternehmen, die in diese Gruppe der in Frage kommenden Unternehmen reinkommen. Nur diese 7.951 Unternehmen sind also die, die wir überhaupt hier untersuchen und wo wir mal gucken, wie sieht's eigentlich mit einem positiven Gesamtertrag aus? Also Kursperformance, Dividenden, Ausschüttung angeguckt. Steht da unter dem Strich am Ende des Jahres ein Plus oder steht da ein Minus? Wenn da ein Plus steht, ist gut. Wenn da ein Minus steht, fliegen die Dinger raus. Wenn man das ganz 5 Jahre macht, bleiben noch 1.352 Werte übrig. Wenn man das dann noch mal weitere 4 Jahre durchzieht, also für die Jahre 18, 19, 20 und 21, dann bleiben noch 168 Unternehmen übrig. Und wenn man dann noch das Jahr 2022 dazu nimmt, dann haben wir hier so etwas, was die Queen ja mal mit einem Annus Horribilis beschrieben hat. Denn auch, weil wir ja diese Auswertung nicht zum ersten Mal machen und uns daran erinnern, dass es im letzten Jahr zum Beispiel 140 Aktien war und im Jahr davor, wenn ich Christians Bemerkung vor der Sendung richtig in Erinnerung habe, knappe 200, dann ist eben jetzt deutlich, dass das letzte Jahr da einiges ausgelöst und vor allen Dingen rausgekegelt hat. 35 Unternehmen sind nur noch übrig. Zu denen kommen wir gleich. Aber wir sollten auch noch ein bisschen auf die Unternehmen gucken, die dieses Jahr, nachdem sie viele Jahre dabei waren, Christian, dieses Jahr nicht mehr mit dabei sind.
Tja, wir hatten im letzten Jahr 139 Unternehmen in dem Screening. Jetzt sind nur noch 35 übrig, wie Tobias erzählt hat. Was auch daran liegt, dass von diesen 139 Unternehmen im Vorjahr es nur 23 geschafft haben, mit einem positiven Total Return hier durchs Ziel zu gehen. Und damit ist halt in sehr, sehr vielen Fällen, in über 100 Fällen, ein Track Record geendet, der 10 Jahre mindestens schon gelaufen war. Und da hat's dann auch wirklich prominente Namen erwischt. Beispielsweise Microsoft, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom, Adobe, L'Oreal, Costco, Danaher, Hermes, NextEra, Waste Management, Mastercard, ne, auch ganz, ganz knapp irgendwie 1%, aber Regel ist Regel am Ende des Jahres. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt schlechte Aktien sind. Na, ganz im Gegenteil, aber es sind einfach Aktien, die dieses spezielle, wir nennen es mal Dauerläufer-Screening, jetzt eben nicht mehr erfüllen. Da kann man natürlich jetzt auch sagen, na ja, und was soll's? Ja, also ich meine, ich habe ja einige von diesen Unternehmen im Portfolio und natürlich sage ich mir, na ja, was soll's, dass die jetzt mal ein Jahr letztendlich irgendwie willkürlicher Zeitraum im Minus gelandet sind, bisweilen der dann auch wirklich sehr gering. Das stört mich überhaupt nicht, solange es fundamental weiterhin läuft. Und jetzt gucken wir hier plötzlich auf Kurse. Ja, wie gesagt, es ist ein Screening. Nur wir wollen ja hier durch diese Screening-Methode auch aufmerksam werden auf Unternehmen, die wir vielleicht noch nicht so vorne und zurück durchanalysiert haben, wie eine Microsoft oder eine Hermes oder eine Danaher, vielleicht mal so den einen oder anderen verborgenen Wert hier heben. Und dafür ist ein solches Screening ganz passabel, denn Kurse hin oder her, wenn es ein Unternehmen wirklich geschafft hat, dass der Aktienkurs jedes Jahr über 10 Jahre steigt, dann zeigt das zumindest, dass die Börse der Meinung ist, dieses Unternehmen muss eine ganze Menge richtig gehabt haben. Denn das ist über 10 Jahre dann eben kein Hype mehr, sondern eine kontinuierliche Entwicklung. Natürlich kann ein Management mal die Börse 2, 3, 4 Jahre an der Nase herumführen mit irgendwelchen Ankündigungen. Aber wer 10 Jahre lang jedes Jahr an der Börse zulegt, der muss auch die entsprechenden fundamentalen Prämissen dafür gelegt haben. Insofern ist das durchaus ein Qualitätsscreening und gerade wenn wir dann jetzt in die Unternehmen hineingehen und uns mal anschauen, was die machen, wie auch die Gewinnzahlen, wie die Cashflow-Zahlen, wie die Umsatzentwicklung aussieht, dann lässt sich das nochmal unterstreichen.
Ja, und wichtig dabei ist eben auch, das kann auch alles zusammenhängen in irgendeiner Form, denn das Unternehmen auf der operativen Seite kann einen guten Job machen. Irgendwann erkennt es vielleicht auch die Börse. Möglicherweise ist dann das Unternehmen gar nicht mehr so stark in der weiteren Entwicklung in der zweiten Hälfte von 10 Jahren und das Umsatzwachstum gar nicht mehr so stark. Aber weil das Vertrauen gestiegen ist, kann es auch da zu einer Multiple Expansion kommen. Und Beispiele für verschiedene Entwicklungen, auch für dann hochgelaufene Preise, werden wir jetzt mit den nächsten 5 Beispielen sehen, die wir euch aus dieser Liste ausgewählt haben. Aus diesen 35 Unternehmen, da haben wir insgesamt 5 Unternehmen ausgesucht, und zwar alle die Unternehmen, die in den Top 20 der Total Return Perlen liegen. Und den absoluten Abschuss, der gelingt Toei Animation. Und da haben wir uns jetzt inhaltlich nicht rangewagt. Das ist dann schon mal ein bisschen.
Es hätte ja auch nicht so viel Sinn gemacht, wenn wir uns inhaltlich daran gewagt hätten an dieses börsennotierte Anime-Filmstudio aus Japan. Denn die Aktie ist in Deutschland schon mal nicht handelbar. Und es gibt ja nicht allzu viele Anleger, die jetzt auch Erfahrung und Möglichkeiten haben, um in Tokio direkt zu handeln. Das gilt übrigens leider für eine ganze Reihe anderer Aktien, auch aus unserer Liste, insbesondere den einen oder anderen Japaner sowie die 7 Unternehmen aus Taiwan, die mittlerweile da sind, die dann auch überdies relativ klein sind. Ansonsten, auch darauf sollten wir hinweisen, von den 35 Unternehmen 17 aus den USA. Also die Quote der USA, das wird Tobias freuen, ist nicht ganz so hoch wie im MSCI World. 2 aus Kanada, 1 davon besprechen wir gleich. 4 aus Japan, 2 aus Neuseeland, 1 aus der Schweiz, nämlich die Intershop Holding, und 1 aus Norwegen, die Sparebank. Tja, was fehlt? Ne? Unternehmen aus der Euro-Region, die waren schon nie allzu, ja, die waren schon nie wirklich zahlreich in dem Screening. Jetzt sind sie weg.
Also zumindest die Schweiz rettet ja zumindest ein bisschen die Ehre von Kontinentaleuropa. Aber das ist dann schon ernüchternd, wenn man das so sieht und sich anschaut. Also wichtig bei sowas, ihr seht in der Auflistung eben sowas wie Marktkapitalisierung Ende 2012. Und ihr seht dann die Marktkapitalisierung auch Ende 2022. Wenn ich bei Toei jetzt einfach nur raufgucke, dann sehe ich natürlich in der Tat auch sofort, dass das eben keine Performance in diesem Maße ist. Aber denkt bitte daran, Dividenden ist etwas, was geflossen ist. Und es gibt ja auch Unternehmen, was Aktien zurückkaufen konnte. Also das ist hier eben alles mit eingerechnet. Also blickt nicht nur auf die Marktkapitalisierung und versucht daher, die Performance rauszurechnen. Da ist ein bisschen mehr reingeflossen als diese beiden, als diese Sachen. Und wir fangen jetzt einfach alphabetisch an, uns durch das Ganze durchzuhangeln und starten dabei dann mit Platz 10, einem kanadischen Unternehmen, von dem ich ehrlicherweise vorher noch nichts gehört hatte, was ein bisschen schade ist, Christian, denn 50 Milliarden Marktkapitalisierung, das ist schon mal ein Fund, was ordentlich ist. Und es ist ja vor dem Hintergrund auch spannend, es geht um was ganz Profanes, wie den Einkauf von ganz normalen Dingen.
Ja, wir sollten auch zunächst mal sagen, wie das Unternehmen überhaupt heißt. Wir sprechen nämlich über Alimentation Couche-Tard. Und nein, das ist kein französisches Unternehmen, aber ein Unternehmen, das im frankophonen Teil Kanadas seine Ursprünge hat, aber eben inzwischen längst nicht mehr nur dort aktiv ist, sondern tatsächlich einer der weltgrößten Betreiber von, man nennt diese Läden wohl Convenience Stores. Wenn man Convenience Store ins Deutsche übersetzt, kommt Gemischtwarenladen. Aber das trifft's gar nicht. Eigentlich wissen wir alle, was gemeint ist. Diese Läden, wo man convenient, ganz bequem all das kriegt, was man eben mal so mitnimmt, was meistens nicht unbedingt gesund ist. Ja, also mal schnell ein Bier oder ein Monster, generell was zu trinken. Ein Schokoriegel, natürlich auch inzwischen das eine oder andere gesunde Lebensmittel. Da gibt's auch Obst, da gibt's auch richtig was zu essen. Ja, man kann dort auch Zigaretten kaufen. Und man kann sehr häufig an diesen Convenience Stores, gerade im angelsächsischen Raum, auch tanken. Das heißt, Tankstellen gehören auch mit dazu. Und von diesen, wir in Berlin würden sagen, Spätis mit Tankstellenanschluss sehr häufig dabei, oder auch automatisierten Tankstellen betreibt Alimentation Couche-Tard über 14.000 Stück in 24 Ländern. Da sagt man sich jetzt, naja, was machen die denn in Deutschland? Tja, Deutschland steht tatsächlich nicht auf der Agenda. Also die haben 7.000 Shops in den USA, die sind in Kanada natürlich sehr präsent, sie haben 2.500 Läden in Europa, allerdings überwiegend in Skandinavien, vor allen Dingen in Norwegen. Sie haben Läden in Asien, im Mittleren Osten, in Hongkong und in Mexiko. Und nur, dass wir mal so ein bisschen über die Dimensionen dieses Unternehmens sprechen. Ja, natürlich, finanziell sind das 70,5 Milliarden Dollar Umsatz und Gewinn, 2,9 Milliarden Dollar, wohlgemerkt beides US-Dollar. Aber um sich mal vorzustellen, was die da so machen. Ja, jeden Tag im Durchschnitt 9 Millionen Kunden, die 750 Tassen Kaffee kaufen, 490.000 Hotdogs ordern und 130.000 Autos am Tag waschen lassen. Also, das ist ein richtig großes, gleichzeitig aber auch sehr handfestes, sehr reales Geschäft.
Man fragt sich aber auch ein bisschen dann, was der Rest eigentlich der Leute macht, wenn da schon so viele da sind. Und dann ist es ja eigentlich ein relativ geringer Prozentsatz, der mit dem Top-Produkt Kaffee anfängt. Aber was immer da die Kunden machen, sie machen eine ganze Menge und sie machen auch durch die Strategie dieses Unternehmens kontinuierlich mehr. Die Zahlen sehen hochgradig beeindruckend aus. Na klar, gibt es im Jahr, was ein bisschen versetzt ist, also im Jahr 2021, dann mal einen Umsatzrückgang, 20%, aber es ist dem Unternehmen auch in einem solchen Jahr trotzdem gelungen, den Gewinn pro Aktie zu steigern und auch den absoluten Nettogewinn von 2,3 Milliarden Dollar auf 2,7 Milliarden zu steigern. Also da von April 20 4,35% Nettomarge auf 5,91% hochzubringen. Eine Marge, die dann aber in der Form nicht zu halten war und im Moment ungefähr bei 4 liegt. Ansonsten sieht es hier so aus, dass auch für die nähere Zukunft der Optimismus weiterhin da ist. Die Analysten sehen dann für die nächsten 2 Jahre eher so ein, wie man so schön sagt, Nullwachstum voraus, aber sind zumindest für den Gewinn weiterhin optimistisch. Wenn man sich dann im Bewertungsbereich das Ganze anguckt, dann sieht man ein Kursgewinnverhältnis aktuell auf Basis der jüngst reporteten Zahlen von knapp unter 16, was ziemlich attraktiv ist. Und auch wenn man sich in der Historie mal umschaut, dann ist dieses Unternehmen, was ja in diese Statistik reingelaufen ist, mit einem Kursgewinnverhältnis von eben unter 16 nicht etwa am oberen Ende bewertet, sondern so in der mittleren bis unteren Range. Und das ist etwas, was eigentlich hochgradig spannend ist. Nicht so spannend ist die Dividendenrendite von 0,8%, wie sie im Moment übertragen wird. Aber Christian, Dividende ist ja nicht alles, aber ein spannendes Unternehmen ist es doch eigentlich, oder?
Ja, also die Dividende zeigt ja nur, man gibt ein bisschen was an die Aktionäre zurück und die Dividende steigt ja auch seit 17 Jahren. Es sind halt nur 12% Payout. Das ist so ein bisschen so eine Alibi-Dividende. Aber trotzdem, ja, also wer die Aktie vor 10 Jahren gekauft hat, zu 7 kanadischen Dollar, kriegt jetzt halt eine Dividende von 56 Cent. Das ist auch immerhin eine sogenannte Yield on Cost, also realisierte Rendite auf den Einstandspreis von 8%. Dazu, das dürfte entscheidender sein, hat der Kurs sich verneunfacht. Aber das ist halt nur dann auch nochmal so ein Spiegelbild der Qualität. Ich denke, wir haben es hier wirklich zu tun mit dem, was man im angelsächsischen Sprachraum einen Compounder nennt. Also ein Unternehmen, das wächst und wächst und wächst und die Erträge dieses Wachstums dann auch sofort immer wieder reinvestiert. Es ist auch eine Akquisemaschine. Seit 2004 haben die insgesamt 68 Akquisitionen getätigt und damit 10.700 Geschäfte dazu bekommen. Das heißt also, erst seit 2004 ist so richtig das Wachstum da drin. Das Schöne ist allerdings, sie haben das wirklich immer wieder auch aus dem Ertrag gemacht, denn häufig hast du es ja bei Unternehmen, die so konsolidieren und immer wieder was dazu kaufen, dass neben dem Umsatz und neben der Bilanzsumme vor allen Dingen eins wächst, die Schulden. Das ist hier eben nicht der Fall, sondern immer wenn sie mal wieder eine größere Übernahme gemacht haben, schauen sie erst, dass sie die verdauen, einerseits integrieren, andererseits auch finanziell verdauen, sprich die Schulden wieder zurückführen. Nettoverschuldung in Relation zum EBITDA soll immer unter 2,25 sein, aktuell nur bei 1,4. Das heißt also, ein richtig solides Unternehmen, das darüber hinaus Preismacht hat. Du hast eben die Nettomarge erwähnt. Ich schaue ja gerne bei solchen Unternehmen, gerade im Handelsbereich, auf die Rohmarge. Die liegt hier zwischen 15,5 und 18 für die vergangenen 5 Quartale. Das entspricht irgendwie dem langfristigen Durchschnitt, ist also an dieser Stelle nicht hier durch Inflation besonders beeinträchtigt worden. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist logisch. Das liegt daran, an dem Tankstellengeschäft, das ja für den größeren Teil der Gewinne, wenn auch nur für den hälftigen Umsatz verantwortlich ist. Nee, so ist es aber nicht, sondern die weisen die Margen auch für das ganz normale Shopgeschäft aus. Und in keiner Zielregion, weder in den USA noch in Europa noch im Rest der Welt, ist diese Gross Margin im zweiten Quartal, also im letzten, für das wir Zahlen haben, für dieses versetzte Geschäftsjahr, gefallen. Auch das ist richtig gut. Und dann noch ein positiver Trigger. Natürlich, es handelt sich hier quasi um ein Familienunternehmen. Das Management, die Gründer halten immer noch knapp 20%. Auch das ist natürlich im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung eine gute Sache.
Ja, und das war das erste Unternehmen aus den 5 Unternehmen, das wir uns ausgesucht haben. Hier nochmal zur Erinnerung, 687% Total Return wären dann in Euro eben der Betrag, wäre die Performance der Total Return gewesen, der hier zu Platz 10 geführt hat. Wir kommen jetzt zu Platz 16. Das Unternehmen heißt Badger Meter. Da geht's um etwas, was ja aktuell gerade beim Versorgungsbereich immer wichtiger wird, nämlich das korrekte Messen von Dingen. Und hier geht es vor allen Dingen um Durchflussmessungen, um eine Steuerung, auch um Kommunikationslösungen rund um das Thema Wasser, Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, wo Badger darauf achtet, dass das auch alles korrekt abgerechnet wird.
Ja, also das Unternehmen hatten wir schon mal bei Echtgeld TV. Wir haben es allerdings nicht wirklich durchgesprochen. Wir haben es nur mal erwähnt, denn es ist natürlich enthalten im LNG Clean Water ETF, dem ersten Thema, was wir damals in unserer Formatreihe im Oktober 1+3 hatten zum Thema Wasser. Dort könnt ihr euch also auch noch mal ein paar Alternativen anschauen und dabei auch feststellen, tja, was so für diese Wassertechnologie gilt. Das sind faszinierende Anwendungen, gerade weil das ja so ein essentielles Thema ist. Ja, also vom heimischen Wasserzähler über die Wasseranalyse im Klärwerk bis hin zur Aufbereitung von Prozesswasser, beispielsweise in der Petrochemie, ist es ja unglaublich wichtig, dass wir mit dieser knappen Ressource Wasser, dieser lebenswichtigen Ressource, sorgsam umgehen und zu sehen, was Technologie, was auch Datenanalyse, was Automatisation dabei verrichten kann, das ist wirklich bombastisch und ich kann euch das nur empfehlen. Surft mal auf die Website, gibt auch eine deutsche Website, weil die auch hier im Land aktiv sind, was das so für Lösungen sind. Das Problem ist, man muss bei aller Begeisterung für das, was das Unternehmen macht, sich ein bisschen zurücknehmen, wenn es die Aktie angeht. Da muss man wieder Distanz aufbauen, denn bei der Aktie haben wir das, ich würde es mal nennen, Tomra-Syndrom. Ja, Tomra haben wir ja auch mehrfach hier in der Sendung gehabt. Ein fantastisches Unternehmen, Sortieranlagen, uns meistens bekannt, dann durch das Frontend, nämlich den Pfandautomaten im Supermarkt. Aber die können noch viel mehr. Beeindruckende Technologie, aber extrem teuer gemessen an dem doch nicht allzu großen Wachstum. Ja, und das ist das Thema, was wir hier auch haben. Wir haben im dritten Quartal ein Umsatzwachstum year on year von 15% gehabt. Das ist ganz toll, aber über 5 Jahre liegen wir nur bei 6% pro Jahr und der Gewinn ist um 12,9% im 5-Jahres-Schnitt gestiegen. Das ist eine super Sache. Aber so etwas zu bezahlen mit einem 40er KGV, da tue selbst ich mich schwer. Bei aller fundamentalen Qualität, die man übrigens auch in der Bilanz erkennt, denn das Unternehmen hat keinerlei Finanzschulden.
Ja, also vor dem Hintergrund ist da Ihnen schon vieles gesagt. Ihr seht, wenn ihr euch die Unterlagen herunterladet, wie diese Umsatzentwicklung aussieht. Ihr seht vor allen Dingen auch, was das Unternehmen toll hinbekommen hat. Die Margenausweitung auf mittlerweile eben 12%. Ihr könnt auch nachvollziehen, dass dieses Bewertungsproblem offenbar etwas ist, was am Kapitalmarkt angekommen ist. Denn im Dezember 2020 war die Bewertung schon im Bereich von 56 beim KGV. Und der Rückfall, den wir jetzt sehen auf Basis Ist-Daten auf diese 48, der ist ja da schon eine ganz, ganz interessante Geschichte. Also da ist in den letzten 2 Jahren schon was passiert. Aber Christian hat vollkommen recht. Also das ist ein Unternehmen, was sehr, sehr teuer bezahlt wird, operative Exzellenz zu haben scheint. Ja, also wirklich einschätzen kann ich das natürlich nicht, aber die Sachen, die man hier sieht, die sehen herausragend aus, aber herausragend ist eben auch die Bewertung und deswegen wäre es für mich persönlich kein Kauf und wir sehen hier im Grunde genommen das, was ich am Anfang schon mal gesagt hatte, wir sehen hier diese Multiple Expansion, denn wir sind hier mal ein bisschen länger auch zurückgegangen bis 2008. Da geht's eben mit einem Kursgewinnverhältnis von 17, 22, 23 los. Und im Dezember 2012 ist das Unternehmen dann bei 24 angekommen. Und seitdem geht es sukzessive weiter nach oben mit dem Spitzenwert im Dezember 2020, also dem Jahresendspitzenwert von knapp 56. Und das ist, auch wenn es alles in die richtige Richtung läuft, eben da aus meiner Sicht einfach zu viel. Ich kann gar nicht vernünftig einschätzen, wo die Aktie da liegen würde. Mir wäre ein maximales KGV von 30 würde mir da angemessen erscheinen. Das würde eben bedeuten, dass man die Aktie möglicherweise auch mal 40% weniger bekommen könnte. Dazu muss aber wahrscheinlich auch irgendwas auf der operativen Seite passieren.
Ja, da müsste zum Beispiel mal eine größere Akquisition stattfinden, so dass man da auch mal auf der Umsatzseite Traktion drauf kriegt, dass dieses Wachstum von 15%, was wir jetzt mal in diesem Quartal gesehen haben, dann auch für die nächsten Jahre beibehalten werden kann, wobei man dann immer daran denken muss, das sind physisch verfügbare Dinge, die produzieren. Das ist keine Software. Das heißt, da musst du erstmal irgendwo die Komponenten auch einkaufen. Du musst sie physisch da haben, dann kannst du sie verschrauben, dann kannst du sie veredeln, dann musst du sie wieder verkaufen. Das heißt, du hast da so etwas auch in der Skalierung wie immer die Lieferkettendisruption dabei. Das ist eben nicht ein Softwareunternehmen, was sich leichter tut zu skalieren. Und insofern darf man auch die Wachstumserwartungen an dieser Stelle nicht überziehen. Nur das ist eben genau bei der Bewertung passiert. Und wenn man also sagt, so für 2023 schaffen die das, was so als Guidance im Raum steht, so etwa 260, 270, dann sind wir eben beim Kurs von 110 wirklich beim 40-fachen Gewinn. Und da ist auch schon das einige Wenn und Aber mit dabei. Also insofern, Trigger hier kann sein, dass die eine gute Akquisition tätigen, den finanziellen Spielraum haben sie und dass sie darüber wachsen können. Aber natürlich bei einer Akquisition ist immer auch entsprechendes Risiko mit dabei. Insofern würde ich, wenn es jetzt für mich eine diskretionäre Entscheidung wäre, hier, wenn ich die Aktie hätte, ich würde an mich wirklich über den Verkauf nachdenken. Ansonsten, ich würde sie nicht kaufen. Aber wir stellen euch am Ende der Sendung ja ein Anlagekonzept vor, bei dem diese Entscheidung, ja, würden wir das jetzt kaufen? Qualitativ ist es uns zu teuer bewertet, sind wir der Meinung, die Unternehmensqualität ist nicht da, bei der diese subjektiven Faktoren keine Rolle spielen.
Genau, und diese Anlagestrategie macht es dann eben für euch besonders spannend, möglicherweise auch trotz irgendwelcher Bewertungsbedenken einfach auch da mal über einen bestimmten Schatten rüberzuspringen und zu gucken, ist dieses Investment etwas für mich, auch wenn es vielleicht beim Bewertungsraster mal dagegen spricht. Kommen wir zu Nummer 2 in dieser Auswertung. Da ist das Unternehmen Zinters gelandet. Christian, weißt du, wie es richtig ausgesprochen wird?
Ja, Centers, ja, so kenne ich es zumindest, ja, weil es ist ja ein Unternehmen, was nun durchaus bekannt ist, wenn man in den USA sich öfters rumtreibt, denn die sind ganz gut zu erkennen an ihren weißen, kastenförmigen Autos, so ein bisschen dieser Anti-Aerodynamik-Style von UPS, allerdings, wie gesagt, in weiß mit dem schwarz-rot-blauen Logo und ja, dann springen irgendwie schnell Menschen raus und tragen etwas in die Häuser, nämlich alles das, was man braucht, um ready for the workday zu sein. Das ist das Motto des Unternehmens.
Und Cintas hat 1167% Total Return geschafft, damit Platz 2 eingenommen. Man sieht aber auch hier sehr, sehr schön, wieder, wenn man den Chart vor sich hat, was bei so einem Unternehmen dann auch mal passieren kann. Klar, wenn man für Casinos, für Hotels, für derartige Unternehmen Wäsche und Uniformen bereitstellt, dann war natürlich Covid ein brutaler Einschlag, der sich auch beim Kurs mal mit einer lockeren Halbierung dann niedergeschlagen hat. Aber diese Halbierung fand ja günstigerweise in dem Zeitraum statt, der für uns gar nicht so relevant ist. Zwischenzeitlich ist sowas dann eben mal passiert, aber die Aktie hatte sich dann bis Ende 2020 schon wieder erholt und notierte auf einem neuen Allzeithoch. Und was man hier eben auch betrachten kann bei der ganzen Umsatzentwicklung, ist dann eben auch das Thema, dass es hier etwas gibt, wo wir gerne hingucken, eine kontinuierliche Umsatzsteigerung. Ja, ich weiß, im Jahr 2014 ging es mal ein bisschen zurück, aber geschenkt. Das sind 50 Millionen, das ist unter 1% oder knapp über 1%, aber vernachlässigbar. 8,377 Milliarden ist jetzt die Zahl, die das Unternehmen an Umsätzen in den letzten 12 Monaten vorweisen kann. Und die Nettomarge konnte von Mai 2012, da endet das Geschäftsjahr von Cintas, auf mittlerweile 15,35 auf Basis der TTM-Daten und 15,73 auf Basis der letzten Geschäftsdaten ausgebaut werden. Hammerwerte, Hammerentwicklung und ein bisschen Hammer ist dann eben auch die Bewertung. Nicht so extrem, wie wir es eben bei Badger hatten, aber mit einem aktuellen Ist-KGV von 36,5 ist dieses Unternehmen eben auch oberhalb dessen, was in den letzten Jahren so im Bewertungskorridor da war. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was zu einem sofortigen Verkauf bringen muss, aber es ist zumindest etwas, wo ich für mich persönlich sagen würde, ich finde toll, dass wir dieses Unternehmen mal gesehen haben. Und bei dir hat es ja wirklich vorhin gebraucht, dass du mir erstmal diesen Wagen nochmal erklärt hast, damit ich mich daran erinnert habe, dass ich den wirklich auch schon mal gesehen habe und des Öfteren gesehen habe. Und ich lustigerweise mal dachte, das wäre irgendein Postunternehmen. Ich habe mich mit dem Unternehmen gar nicht beschäftigt. Aber da sieht man, da offene Augen helfen. Und also für mich ist es eben so überbewertet. Auch da wäre für mich das Maximum, dass ich ein 30er KGV, eher in dem Fall sogar ein 25er KGV sehe. Und dann wäre eben auch da ein Rückschlag so im Bereich von, 20% eigentlich so das aus meiner Sicht so untere Level, wo ich sagen würde, da kann man auch dann wieder kaufen. Aber eigentlich sollte es ein bisschen mehr sein. Wie siehst du das?
Ja, also es ist auf keinen Fall völlig überpreist wie eine Badger Meter, insbesondere weil man dieses Geschäft natürlich auch in anderer Form skalieren kann, weil es ein Servicegeschäft ist. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man es auf der Personalseite, auf der Kostenseite gerade in diesen Zeiten hinkriegt. Das ist ihnen wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also der Track Record ist zum Niederknien. Also Umsatz und Gewinn in 51 der letzten 53 Jahre gesteigert. Da wundert es auch keinen, dass die Dividende 37 Jahre in Folge gesteigert wurde. Wir haben es also hier auch noch mit dem Dividendenaristokraten zu tun, selbst wenn die Rendite natürlich auch hier wieder vernachlässigt ist. Aber es ist wieder so ein Thema. Ne? Da sieht man auch wieder die Dividende als ein Trigger, um auf solche Unternehmen aufmerksam zu werden. Und was sehr interessant ist, ist, wie die überhaupt dieses Geschäftsmodell irgendwann aufgesetzt haben. Das ist ein Familienunternehmen gewesen. Und in den 60er Jahren hat der Vater des heutigen Executive Chairman, nämlich von Scott Farmer, sich gedacht, man könnte doch eigentlich das Ganze als so ein Komplettpaket anbieten für beispielsweise Hotels, für Krankenhäuser, für Unternehmen, die Berufsbekleidung brauchen. Wir bringen denen die Bekleidung und holen die wieder ab, wenn sie gewaschen werden muss, erledigen die Wäsche. Wir halten das Ganze dann in Schuss und dann haben wir immer sowas im Austausch. Man könnte das ein Mietmodell nennen. Man kann auch eigentlich sagen Uniform as a Service oder Berufsbekleidung as a Service. Also das, wo man sich in der Technologiebranche seit 10, 15 Jahren großartig für feiern lässt, das haben die in der realen Welt schon seit den den 60er Jahren praktiziert und umgesetzt und dann auch wirklich intelligent skaliert. Weil die haben sich dann gedacht, naja, also wenn wir doch sowieso schon in die Büros gehen, in die Hotels, in die Krankenhäuser gehen, dann können wir ja auch nach dem schauen, was man ansonsten braucht, um to stay clean and look professional, wie die es nennen, zu sein. Also um gut und sauber Kunden empfangen zu können. Und dann haben sie angefangen mit Facility Management. Beispielsweise tauschen sie die Seife in den Seifenspendern aus, die Papierhygiene, Fußmatten, Feuerlöscher und natürlich als Sondergeschäft Desinfektion. Habe ich selber letztes Jahr in Florida gesehen, als ich in einem Apartmenthaus war, in Fort Lauderdale stand unten, ich habe es auch damals gepostet in meiner Insta-Story, ein Desinfektionsspender von Cintas. Das ist immer eine schöne Erfahrung, wenn man sieht, also dass die dann sofort reagieren und auch da präsent sind. Deswegen halte ich es für besser skalierbar als Badger Meter. Billige dem eine höhere Bewertung zu. Sagt natürlich auch, also ein KGV, das bei 32 liegt, selbst auf Basis der Analystenschätzung für das im Mai 2024 endende Geschäftsjahr. Das ist ein bisschen üppig, aber man sollte nicht glauben, solange dieses Unternehmen in dieser Form funktioniert, dass man es für ein KGV von 15 kriegt. Deswegen fand ich deine Überlegung KGV 25 schon sehr realistisch. Also 20% unterm aktuellen Kurs würde ich dann auch zuschlagen.
Ja, und also auch da nochmal der kurze Blick in die Historie. So im Bereich 2016, da war die Aktie dann noch unter 100 US-Dollar. Da gab es das Unternehmen mal so für ein 24er KGV. Und ja, das bedeutet eben einfach so 20% günstiger wäre schon ganz schön. Dann ist es sicherlich auf Basis der Entwicklung, wenn die sich so fortsetzt, angemessen. Wenn man dann obendrein möglicherweise auch mal in eine Situation reinkommt, dass da an den dass es keine Multiple Expansion, sondern eine erneute Depression auch in diesem Bereich von dem Abo-Modell gibt, dann kann man vielleicht auch ein bisschen günstiger zugreifen. Ich finde eben ganz amüsant, dass das Multiple hier höher ist als bei beispielsweise einer Microsoft. Das amüsiert mich schon ein bisschen.
Ja, natürlich, aber eine Microsoft hatte auch mal Phasen, in denen sie höher bewertet wurde. Das ist ja das, was wir oft genug sagen. Märkte sind nicht immer rational, Märkte sind nicht immer effizient, sondern Märkte werden eben von Menschen gemacht. Und ja, momentan sehen wir halt einen Abverkauf in der Microsoft. Gucken wir mal, wie solche Compounder, die halt in einer haptischen Welt tätig sind, gerade auch in einem Stadium steigender Zinsen, entsprechend sich weiterentwickeln. Steigende Zinsen ist ein ganz gutes Argument auch für das nächste Unternehmen, was einen ziemlich großen Immobilienbesitz mit sich herumschleift, nämlich 15 Milliarden Dollar insgesamt, die Hälfte der Bilanzsumme, deswegen auch eine ganz üppige Verschuldung. Aber nein, nein, es ist keine Immobiliengesellschaft, aber sehr wohl ein Unternehmen, das Flächen braucht, um das Geschäft verrichten zu können. Denn wir haben es mal wieder mit einem Handelsgeschäftsmodell zu tun. Nun allerdings etwas, naja, was wir hier in Deutschland wahrscheinlich eher so mit Teddy assoziieren würden. Also, naja, in den USA hat man den schönen Begriff Variety Stores dafür. Ja, also hässliche Läden, in denen es allerlei Klump zu kaufen gibt, aber auch ein bisschen was Nützliches. Ja, also Spielzeug, Kleidung, Möbel, Süßigkeiten und das alles immer irgendwie günstig, discounted oder zumindest vermeintlich billig. Ja, und die Rede ist von Dollar General, einem Unternehmen mit 18.000 solcher Variety Stores.
Ja, 18.000 dieser Stores in 47 Bundesstaaten. Und das ganz Besondere dabei ist, dass 75, also drei Viertel dieser Dollar General Standorte in Städten muss man ja eigentlich gar nicht sagen, aber in Ortschaften sind, die 20.000 oder weniger Einwohner haben. Also die gehen dann immer dahin, dass sie sagen, also in jedem Dorf eine Bude im Grunde genommen. Das ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Schlecker, die ja auch ganz gerne überall präsent waren. Ich finde, die Dinger sehen in der Regel wirklich wahnsinnig hässlich von außen aus. Deswegen war ich da auch noch nie drin. selber, obwohl ich gerade schon angefangen habe, nochmal selber auf dem Telefon nachzuschauen und nach einem Foto, was ich irgendwo in der Nähe von Vail aufgenommen habe, nachzuschauen. Aber Christian, du schüttelst mit dem Kopf.
Ich war drin. Und ich habe ja nicht ohne Grund gesagt, dass das hässliche Läden sind, ja. Also wirklich hässlich. Und gut, ich muss sagen, also CVS, ja, ist jetzt auch nicht immer schön, ja. Da gibt's auch so Läden mit braunem Fußboden und irgendwie hässlicher Neonbeleuchtung. Aber also die Dollar General Läden, ich war noch nie in einem schönen, muss aber sagen, also das Angebot ist zumindest ganz nett. Es gab, als wir letztes Jahr in Florida waren, irgendwelche Bonbons, die mein Sohn sehr gerne mochte und die es nur dort gab. Und ich habe dort tatsächlich Kurventeile und gerade Streckenteile für die Hot Wheels Bahn gekauft und zwar jeweils zum Stückpreis von $1. Also das muss ich schon sagen, dass es da Bedarf gibt an diesen Läden, insbesondere in Zeiten der Inflation. Na, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Allerdings ist gerade Inflation auch hier das Thema. Denn die Kunden, die fahren dort natürlich hin. Und in Amerika ist es halt wirklich so, dass sie fahren. Da läuft man ja nicht, weil sie niedrige Preise haben wollen. Deswegen hast du mit einem solchen Geschäftsmodell nicht das, was eine Cintas hat oder was auch eine Alimentation Couche-Tard hat, gerade beim Verkauf von Treibstoff oder von Zigaretten. Sondern die haben nicht so diese Preismacht. Ja, also es ist sehr, sehr vorsichtig in der Preispolitik. Du musst aufpassen. Einerseits natürlich, der Einkauf wird sich verteuern. Du musst also schauen, dass du deine Lieferanten möglichst klein hältst. Aber du kannst auf der anderen Seite eben nicht allzu viel machen im Verkaufspreis. Deswegen ist das logisch, dass in einem solchen Umfeld die Margen tendenziell sinken, weswegen das Unternehmen seine Prognose auch marginal heruntergenommen hat, also den Prognosekorridor etwas nach unten eingeengt hat.
Man sieht hier mit den 16 Milliarden Nettoschulden, die da sind und den 4 Milliarden EBITDA, die knapp da sind, dass wir auch da verhältnismäßig vernünftig unterwegs sind. Wenn dann so eine Prognoseanpassung mal kommt, dann sei es eben so. Auch im Bewertungsbereich ist es so, dass das Unternehmen zwar oberhalb dessen notiert, was in den letzten 10 Jahren zum Jahresende so bezahlt wurde. Aber es ist auch nicht so, dass es einen da schüttelt. Denn was man ja dann im 10-Jahres-Vergleich beispielsweise sich auch mal angucken kann, ist, dass die Marge, die Nettomarge eben auch am oberen Ende dessen liegt, was man da so in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Die Gross Margin ist sehr, sehr, sehr stabil bei um die 31%. Aber die zieht sich im Grunde genommen wie so ein Strich durch. Was mich komplett umhaut im Grunde genommen, ist auch die Umsatzentwicklung in den Jahren 19, 20 und 21. Also wo es dann eben auch weiter nach oben geht. Das ist schon etwas, was ich da ziemlich beeindruckend finde. Das kriegt man natürlich auch über Zukäufe geregelt. Aber man muss es eben auch hinkriegen.
Das ist ja bei denen nicht ganz so das Thema. Also es ist nicht so wie bei Alimentation Couche-Tard, die in der Vergangenheit sehr, sehr stark über Akquisitionen gewachsen sind. Vor allem über Akquisitionen, sondern wir haben hier wirklich bei Dollar General eine sehr, sehr aktive Entwicklung der eigenen Verkaufsflächen. Also nur mal in Zahlen für 2022. Insgesamt hatten die knapp 3000 Immobilienprojekte. Das heißt also, in einem Sechstel der Filialen war ein Immobilienprojekt aufgesetzt. Und also das heißt Immobilienprojekt, entweder komplette Neueröffnung, das waren 1000 Läden, oder es heißt Sanierung, Renovierung oder Umsiedlung, das waren die anderen 2000 Läden. Das heißt, da ist richtig was geboten. Und auch nochmal, 1000 neue Stores in einem Jahr 2022 zu eröffnen, das sind quasi 3 am Tag, und zwar inklusive Samstagen und Sonntagen. Das ist also schon eine sehr, sehr ordentliche Hausnummer. Mich wundert nicht gerade in diesen Zeiten, dass der Bedarf an diesen Läden da ist. Die Herausforderung ist einfach, dass du die Produkte hast, die die Kunden gerade nachfragen, weil die kommen dann ja sehr oft dahin, auch wenn du irgendwelche Angebote da hast, und dass du diese Produkte eben so günstig einkaufen kannst, dass du sie den Kunden immer noch zu einem Preis geben kannst, wo sie das Gefühl haben, ich mache ein Schnäppchen, ich mache einen Bargain. Das ist die entscheidende Herausforderung für dieses Unternehmen. Und wenn sie die lösen, dann ist es auch fair bewertet. Es gibt einen Faktor, wo man sagen muss, das spricht dafür, dass sie gerade ein bisschen Probleme haben. Das ist das, was wir bei allen Handelsunternehmen sehen, nämlich das Inventar hat brutal angezogen. Ja, also im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal Inventories um 34% auf 7,1 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist natürlich erstens Kapitalbindung und zweitens die Ware wird in der Regel nicht besser. Es verfällt zwar jetzt nicht so wie irgendwas extrem modisches oder wie frische Lebensmittel, aber trotzdem, das muss abverkauft werden, auch einfach um wieder Cash freizusetzen.
Beim Umsatz sind für mich eben diese Werte, also Januar 20 bis Januar 21, also in der absoluten Pandemie-Kernzeit haben die es geschafft, ihren Umsatz um 20% zu steigern. Wenn man jetzt mal die sehr realistisch wirkenden Umsatzschätzungen fürs Geschäftsjahr, was im Januar 23 dann endet, also fürs Jahr 22, 23 unterstellt, 37,95 Milliarden, dann ist das eine 11%ige Steigerung, in den letzten 3 Jahren, also seit im Grunde genommen die härteste Zeit, die für Handelsunternehmen, die es in den letzten Jahren eigentlich gab, eingeschlagen hat, finde ich hochgradig beeindruckend. Und ja, dann ist es eben auch so, dass so ein Unternehmen vielleicht auch mal am Bewertungsrahmen ein bisschen oben andockt. Aber es ist hier eben nicht so, dass man in irgendeiner Form das Gefühl hat, das ist zu teuer. Man wünscht sich vielleicht, dass es ein Tick günstiger ist. Und ein Tick ist hier eben auch so der Bereich aus meiner Sicht von 20%.
Ja, das wünscht man sich immer, ja. Aber man wünscht sich nie, dass dieser Kursrückgang auch Gründe hat. Also man wünscht sich immer, dass das so ein Kursrückgang ist aus Gründen, die ganz schnell wieder verschwinden. So eine kurzfristige Angst am Markt oder irgendwie ein Analyst oder ein Shortseller haut ein blödes Statement heraus, was sich am Ende 4 Tage später als Quatsch herausstellt. Und dann ist der Kurs wieder auf dem alten Niveau und dann juhu, juhu. Also man darf halt nicht vergessen, dass substanzielle Kursrückgänge dann häufig auch tiefergehende Ursachen haben. Die müssen gar nicht mal beim Unternehmen liegen, sondern die können auch einfach bei Investoren liegen, dass sie sagen, naja, also zum Beispiel in Zeiten steigender Zinsen sind wir nicht mehr bereit, den Cashflow wie in der Vergangenheit mit dem KGV X zu bezahlen, sondern jetzt nur noch mit X minus 5. Und schwuppdiwupps hast du ein substanzielles Thema, so lange wie die Zinsen dann eben höher sind. Unternehmen, was man gerne mal etwas günstiger hätte, am besten unter völliger Beibehaltung der sensationellen Fundamentaldaten. Das ist auch unsere Nummer 5. Und nachdem wir jetzt Alimentation Couche-Tard, Badger Meter, Cintas und Dollar Tree hatten, ist natürlich klar, dass es mit E anfangen muss. Nein, eben nicht, sondern wir gehen jetzt weit ans Ende des Alphabets zu U. United Health Group. Total Return 2013 bis 2022 über 1000%. Das ist eine Verelfachung inklusive der reinvestierten Dividenden. Bedeutet an dieser Stelle Rang 3 in der aktuellen Liste. In 2022 mal wieder 7% zugelegt, für ein solches Jahr auch nicht schlecht. Und davon profitiert nicht nur der S&P 500, sondern auch der Dow Jones. Denn tatsächlich seit 2012 ist United Health in diesem erlauchten Kreis von nur 30 Unternehmen enthalten. Begründung damals, die Gesundheitskosten nehmen ja doch in den USA einen großen Teil der privaten Budgets in Anspruch und das müsse der Index reflektieren. Deswegen nimmt man eben den größten Krankenversicherer der USA, der gemessen an den Nettoprämieneinnahmen übrigens auch gleichzeitig die größte Versicherung der Welt ist, mit in diesen Index.
Und vor allen Dingen muss man einfach mal hervorheben, dass es eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist. 485 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Eine vernachlässigbare Nettoverschuldung von 5 Milliarden. Und naja, vor 10 Jahren war das Unternehmen auch schon ziemlich wertvoll mit seinen 55 Milliarden, von denen es sich dann eben nach oben entwickelt hat. Und das hängt vor allen Dingen dann eben damit zusammen, dass natürlich auch hier auf der operativen Seite etwas passiert, was sich sehr, sehr schön von links nach rechts liest. Wenn man ganz oben anfängt beim Umsatz, dann steigt der eben mal von 110 Milliarden in 2012 auf jetzt erwartet 323 fürs Geschäftsjahr 2022. Es werden auch erwartet 21 US-Dollar 80 an Gewinn für dieses Jahr. Und dann ist man eben bei einem Unternehmen, was dann 518 Dollar im Moment auf die Börsenwaage bringt bei einem Kursgewinnverhältnis von 25. Ja, aber da ist man auch in einer Situation bei der Entwicklung, die hier zeigen. Auch bei der, wo man dann eben sieht, mit welcher marginalen Quote oder mit welcher marginalen prozentualen Entwicklung sie die Marge dann trotzdem steigern. Aber sie steigern sie eben. Wir hatten mal ein bisschen Probleme im Jahr 15, 16. Wer da mutig war, der konnte dann auch in der Tat zu wirklich günstigen Preisen so um die 120 US-Dollar zugreifen. Und seitdem ist das Ding eben wirklich nochmal richtig abgegangen, hat sich mehr als vervierfacht. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und derzeit ist es eben gelungen, auch wenn man 2015 mal als Maßstab nimmt, den Gewinn von 5,8 Milliarden auf ist datenbezogene 19,4 Milliarden zu steigern. Also all das ist sehr beeindruckend, wie es sich für ein Unternehmen, was wir als eines eben der, diese Aktien stiegen immer, Auswahlunternehmen eben auch erwarten dürfen, dass es eben auch hier sich zeigt, dass wir hier eben ein Unternehmen haben, was operativ einfach sehr, sehr gut geführt wird und in einem Markt tätig ist, der wird ja nicht verschwinden, der wird bleiben.
Ja, also für mich ist das ja so ein, auf Deutsch gesagt, ich beiß mir in den Arsch Unternehmen, ja, weil ich habe das natürlich, Dow Jones, das ist ja so mein Index, ne, so schön anachronistisch, 30 Werte, das ist natürlich alles, was ich mir immer schon angeguckt habe, aber ich hatte irgendwie nie so den Zugang zu diesem Unternehmen gefunden. Es war mir dann immer irgendwie ein bisschen zu teuer und ein bisschen zu wenig Dividendenrendite und ja, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, aber dieser amerikanische Gesundheitsmarkt ist doch nun wirklich so, so spannend und so kam dann die CVS in mein Depot, die ja von der anderen Seite her kommt, nämlich von dem Apotheken beziehungsweise Pharmacy Management, Benefit Management und dann ja einen Krankenversicherer mit Aetna übernommen hat und jetzt auch solche Programme anbietet. Aber da muss ich halt auch sagen, wenn ich das jetzt mal vom Kurs her vergleiche, hätte ich mal eben nicht auf die 1 muss stehen geschaut, nämlich zumindest mal eine 1 bei der Dividendenrendite davor, momentan übrigens tatsächlich ganz knapp, sondern hätte einfach die United Health damals gekauft, denn das ist natürlich vom Total Return eine ganz andere Geschichte. Interessant, ich habe mir gerade schon das Stichwort genannt, Pharmacy Benefit Management, also diese ganze Abrechnung für verschreibungspflichtige Arzneien, die machen sie obendrein auch. Also sie haben unter der Marke Optum nämlich einen solchen sogenannten PBM, der für sich genommen schon 214 Milliarden Dollar Umsatz macht und dieses Jahr sogar mehr als die Hälfte der operativen Erträge des Konzerns erwirtschaften wird, der immer so einsortiert wird als Krankenversicherung. Wir haben es also hier wirklich mit einem Gesundheitskostendienstleister zu tun, wenn man mal so beides unter ein Dach bringen wird. Ich muss dich mal, was das KGV angeht, sogar noch ein bisschen unterbieten. Das Unternehmen hat bereits eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2023 rausgehauen. Die Guidance von United Health ist immer sehr, sehr zuverlässig. Wirklich können wir auch mal ein KGV auf dieser Basis rechnen. Die sagen 24,40 bis 24,90. Das trauen wir uns zu, ein Gewinn je Aktie dieses Jahr. Und das führt bei einem Kurs von 520 Dollar zu einem KGV von 21 Menschen, wo ich einfach sagen muss, angesichts dieses Wachstumstempos ist das absolut nicht übertrieben. Da bleibt wirklich nur eine einzige Frage. Wie lange können die dieses Wachstumstempo durchhalten? Nicht nur intrinsisch, sondern auch mit Blick auf exogene Faktoren. Das amerikanische Gesundheitssystem ist das größte und ineffizienteste der Welt. Kein großes Land hat einen höheren Wert beim Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man sich dann anschaut, wie ungesund die Amerikaner sind, wie schlecht sich auch die Lebenserwartung gerade in den letzten Jahren entwickelt hat, dann bleibt da das Fragezeichen, ob da irgendwann es doch mal gelingt, dieses ineffiziente Gesundheitswesen politisch auf die andere Seite zu drehen, mal die einen oder anderen alten Zöpfe und Nischen, in denen man hervorragend und unbeobachtet Geld verdienen kann, mal zu stopfen. Das könnte eine Bedrohung sein für United Health, übrigens auch für zwei andere Unternehmen aus unserer Liste, nämlich auf Platz 2 nach Performance steht da noch die Elevance Health und auf Platz 9 nach Performance die Humana. Man muss nur ganz klar sagen, das ist ein Risikofaktor, der momentan allerdings reichlich abstrakt ist. Seit Generationen erklären Präsidenten immer wieder, sie wollten jetzt aber endlich mal das Gesundheitssystem effizienter aufziehen. Passiert ist herzlich wenig. Ganz im Gegenteil, wenn neue Initiativen gekommen sind, haben das Unternehmen wie United Health wieder für Geschäft genutzt. 13 Millionen Kunden hat man allein in den Programmen für Medicare, die unter Obama eingeführt wurden. Das heißt, die sind schon ganz gut da drin, auch Regulatorik für sich zu nutzen.
Ja, und um das Wachstumsthema vielleicht von Christian, was er eben hatte, noch mal ein bisschen abzubinden, 18% ist das Umsatzwachstum, was für die nächsten 2 Jahre konsolidiert für United Health im Moment so in den Raum gestellt wird. Und mit Witzen über das amerikanische Gesundheitssystem halte ich mich mal lieber zurück, denn dann muss ich natürlich auch eigentlich Witzchen machen über das deutsche Steuersystem. Da können vielleicht beide Länder mal ein bisschen anfangen, voneinander zu lernen, wie man Dinge einfacher macht und nicht, wie man sie verkompliziert und teurer macht. In der Tat bin ich jedes Mal, wenn ich aus den USA nach Deutschland zurückkomme, froh, dass ich mir nichts gebrochen habe, dass ich nicht auf eine medizinische Versorgung angewiesen war.
Das ist übrigens, da muss ich dir übrigens mal eine Sache sagen, weil du gerade das Steuersystem ansprichst. Also so viel Zeit muss sein. Du sagst, es muss einfacher sein. Ich habe hier tatsächlich von einer lieben Verwandten Artikel bekommen von meinem Großvater, Opa Wilhelm, in der Zeitung 1987. Er war ja nicht nur Investor, sondern im Hauptjob Leiter eines Finanzamtes, des größten Finanzamts von Nordrhein-Westfalen damals, Aachen Rote Erde. Und zu seiner Pensionierung im Jahr 1987 sagte er, das Steuerrecht vereinfachen. Das Steuerrecht steht immer auf der Stufe der Wirtschaft und die ist hochentwickelt. Wie könnte da das Steuerrecht einfach sein? Also den Satz kannte ich von ihm auch noch nicht, aber ist ein interessanter Gedanke.
Ja, mir hat ja auch mal der ehemalige Bundesfinanzminister bei einer Podiumsdiskussion auf die Frage geantwortet, wann er denn mal gedenkt daran zu arbeiten, dass das deutsche Steuersystem einfacher wird, entgegnet: Kramer, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Das deutsche Steuersystem ist doch total einfach. Und in dem Moment, wo ich unterbrechen wollte, es gab diverse, hat Schäuble zu einem 15-minütigen Monolog angehoben und mich entsprechend totgequatscht. Und im Gegensatz,
das schaffe nicht mal ich, 15 Minuten. Das schaffe ich nicht mal.
Na, bei dir ist auch so, da würde ich auch irgendwann dazwischen gehen. Ein Bundesfinanzminister bei so einer Veranstaltung, das traue ich mich dann doch nicht. Da sage ich auch der Respekt.
Habe ich jetzt auch verstanden.
Vor dem Amt und vor dem Alter ist dann eben auch ein bisschen größer.
Ja gut, mit Alter kann ich nicht dienen. Da bist du ja voraus.
Wie bitte?
Mit Alter kann ich nicht dienen, da bist du ja voraus.
Ja, das waren sie, die 5 aus 35. 5 Unternehmen davon haben wir nochmal separat aufbereitet. Da könnt ihr dann bei den Unterlagen sehen. Und ich sag euch jetzt schon, Also alle Podcast-Hörer müssen heute wirklich rechts ranfahren, weil die nächste Folie, die wir besprechen, die ist ein solches Highlight, die müsst ihr sehen. Aber auf dieser Folie ist es eben noch so, dass man durch die Fortschreibung der Gewinnerwartung eben sehen kann, dass Dollar General für die nächsten 12 Monate mit einem KGV von 20 gesehen wird, United Health mit einem 21er KGV. Das ist ja schon ganz brauchbar. Cintas und Badger bleiben trotz zumindest bei Badger erwarteter Gewinnsteigerung im Bereich von 36 und immerhin dann 41 stehen. Also die bleiben so in diesem teuren Bereich. Aber seit 2019 machen wir diese Geschichte, diese Sendung. Diese Aktien stiegen immer. Im Jahr 2019 waren es 107 Werte, die in den zurückliegenden 10 einzelnen Jahre jeweils gestiegen sind. Und wenn man dann guckt, wie sich diese 107 Aktien in den nächsten 12 Monaten entwickelt haben, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass der Gross Total Return, abgekürzt GTR, der Gross Total Return in den nächsten 12 Monaten oberhalb von 0% lag, also dass diese Aktien zugelegt haben mit Anrechnung der Dividenden. Und 100 von 107 Aktien haben das geschafft. Im Jahr 2020 verändert sich die Quote ein bisschen. Klar, wir wissen alles, was in dem Jahr 2020 da so los war. Da sind es eben 64 von 121 Unternehmen und dann gibt es noch weitere Auswertungen. Aber das eigentlich Interessante ist dann, wenn man sich anguckt, wie nicht so sehr die von uns ja in der Regel bevorzugte gleichgewichtete Variante sich geschlagen hat, sondern was passiert ist, wenn man jeweils in die Top 10 nach Marktkapitalisierung entweder oder in die Top 10 nach Total Return der zurückliegenden 10 Jahre investiert hat.
Tja, das hat sich positiv ausgewirkt auf die Rendite, denn Top 10 Marktkapitalisierung ist ja auch das, was man sehr einfach immer umsetzen kann, weil das die großen, die einfach handelbaren Werte sind, die auch in Deutschland notiert sind, auch mit engem Spread. Das heißt, das ist am einfachsten umsetzbar. Und da haben wir 2019, 2020 und 2021 deswegen auch fettgedruckt in der Liste bessere Werte erreicht für diese 10er-Selektion als der MSCI World. 2022 war es ein bisschen schlechter, minus 13,2%, aber der MSCI World hat 12,3% verloren. Also der Abstand ist nur ein Prozentpunkt. Und für eine Strategie, eine Auswahl, die in den guten Zeiten es geschafft hat, deutlich outzuperformen, ist es natürlich schon ein Erfolg, wenn man in einem schwierigen Jahr nur ein bisschen hinten dran bleibt. Bleiben unter dem Strich, Zuwachs für die Top 10 aus diese Aktien stiegen immer nach 4 Jahren mit den Listen, die wir euch seit 4 Jahren hier zeigen, plus 81,5%. Der MSCI World hat parallel 61,3% zugelegt, will heißen 20 Prozentpunkte mehr, immer eingerechnet die reinvestierten Dividenden und alles auf Eurobasis. Das heißt rund ein Drittel mehr. Das ist ganz ordentlich. Und nein, wir werden jetzt keinen Fonds, kein Zertifikat oder sonstige Geschichten darauf euch hier anbieten, sondern wir wollen euch nur zeigen, dass es auch gerade bei diesen Unternehmen, wo es man sich vielleicht ein bisschen schwer tut, in einer qualitativen Beurteilung dazu zu greifen, dass es sich lohnen kann, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, okay, ich investiere hier mal ganz schematisch in die Unternehmen, die einfach bewiesen haben, dass sie sehr viel richtig machen können, weil sonst eben ihr Kurs nicht durch ja am Ende doch sehr wechselhafte Jahre, 10 Jahre in Folge gestiegen wäre.
Und vor allen Dingen muss man ja einfach mal sehen, dass es eben relativ einfach ist, auch in diese Werte dann zu investieren. Ihr könnt mit einer einfachen Überweisung zu eurem Broker eurer Wahl zielgerichtet scalable, weil da lohnt es sich aus verschiedenen anderen Gründen dann eben noch, genau in diese Unternehmen sparen, wenn ihr dann mit bestimmten Beträgen vielleicht einfach auch mal ein bisschen erstmal das Ansparen euch nehmen wollt, könnt ihr das über einen kurzen Zeitraum, weil wir gucken uns natürlich dann die Entwicklung Jahresanfang bis Jahresende an und von daher ist dann auch wichtig, dann einigermaßen früh mit dabei zu sein, aber dann könnt ihr das in entsprechende Gruppe separat ablegen und seht dann immer, wie sich diese Dauerläuferaktien, diese Aktien stiegen immer oder wie wir kurz sagen, die DASI-Werte so entwickeln. Also da habt ihr eine sehr, sehr einfache und auch kostengünstige Möglichkeit, das zu tun, und eine viel auch kostengünstigere Möglichkeit, als es mit irgendeiner Produktlösung, die ja ohnehin dann eher einen nischigen Teil eures Portfolios abdecken sollte, abdecken. Aber dass es sich lohnt, sieht man an diesen Auswertungen. Ein Drittel Outperformance gegenüber dem S&P, gegenüber dem MSCI World ist hochgradig beeindruckend. Und ja, ihr könnt euch selber überlegen, ob ihr das mit den Top 10 machen wollt oder mit den Top 20, ob ihr es nach Marktkapitalisierung machen wollt oder nach Total Return. Denn die Listen für diese Auswahl, die haben wir euch für beide vorbereitet und die findet ihr natürlich in der Echtgeld TV Lounge.
Ja, und da haben wir gesehen, knapp der Titel dieser Sendung, diese Aktien stiegen immer, wobei ich finde ja viel schöner, diese Aktien steigen immer, der hört sich ein bisschen nach Finanzpornografie an, aber manchmal kann das, was als Finanzpornografie verpackt ist, eben doch sehr, sehr viel Substanz enthalten, wie bei diesen Compounders, die wir euch hier heute vorgestellt haben. Schaut sie euch an, macht euer eigenes Research mit der Liste. Sagt uns, wie wir im nächsten Jahr mit dieser Auswertung weitermachen sollen. Welche Werte euch vielleicht auch noch darüber hinaus hier aus der Liste interessieren, so sie denn in Deutschland handelbar sind. Taiwanesische Nebenwerte werden wir nicht bei Echtgeld TV machen. Und schreibt uns einfach alles unter das Video, was euch nach dieser Sendung bewegt. Ansonsten sind wir auf jeden Fall nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Tschüss aus Berlin.